Teammitglieder nehmen genau diese feinen Nuancen wahr. Und meiner Meinung nach kommt es eben genau darauf an, eben in der Führung auf diese feinen Nuancen zu achten, dass ich eben authentisch bin in dem, was ich tue, dass ich ein stimmiges Verhalten an den Tag lege. Gerade jetzt, wenn die Umwelt so unsicher wird, dann muss ich ja oder sollte ich in meinem Team natürlich noch mehr Sicherheit und mehr Vertrauen schaffen.
Modern Work to Go. Dein Level Up für die Arbeitswelt von morgen. Und damit herzlich willkommen zu Modern Work to Go. Hier ist wieder der Florian und wir sprechen auch diese Woche, wie wir die Arbeitswelt ein Stück besser machen können, woran es an Teams vielleicht krankt, was wir 2026 alles verändern müssen, wie wir mit Führung umgehen, wie wir mit Technologie umgehen, zum Beispiel KI mit Agenten. Wir sprechen aber auch, wie Teams und jede einzelne Person sich im Team auch weiterentwickeln kann. Und das wird heute ein Thema sein. Wie kann ich auf mich gucken? Wie kann ich aber auch auf die Teamentwicklung gucken? Und dazu habe ich jemanden eingeladen, die diesen Podcast selber sehr, sehr häufig hört und sich im Vorfeld mit mir ein bisschen ausgetauscht hat und wir gemerkt haben, hey, sie kann nicht nur gut zuhören, sondern sie kann auch ein bisschen was erzählen und auch eine Geschichte hier zu diesem Podcast beitragen. Und dazu recht herzlich willkommen, Jennifer.
Hallo Florian, grüß dich.
Schön, dass du da bist. Erzähl mal ein bisschen was zu dir.
Ja, ich bin Jennifer. Wie Florian schon gesagt hat, höre ich super gerne den Modern Work to Go Podcast. Und was prägt mich? Ich bin seit 15 Jahren im Bereich Personalorganisationsentwicklung unterwegs, Change Management und Führungskräfteentwicklung. Und ich habe vor circa 2 Jahren den mutigen Schritt gewagt und mich in die Selbstständigkeit begeben und bin nach langen Jahren in der Unternehmensberatung und auch in der Konzernumgebung sozusagen jetzt mit meiner eigenen Firma unterwegs. Und wir machen Themen wie Teamentwicklung, Führungskräfteentwicklung, Führungskräftecoaching und noch ein ganz besonderes Produkt, wo man sich vielleicht fragen kann, wie passt das denn ins Portfolio? Aber da kann ich ja später noch ein bisschen drauf eingehen, ist das Thema tiergestütztes Coaching und Teambuilding mit Alpakas. Was mir besonders am Herzen liegt, weil ich glaube, das führt immer zu so einem kleinen Schmunzler, wenn ich das erzähle. Und
hat es auch bei mir. Ich habe letztes Jahr zum ersten Mal davon gehört, allerdings nicht mit Alpakas, sondern mit Pferden. Führungskräfteentwicklung mit Pferden. Von daher bin ich gespannt, was du jetzt über Alpakas nachher erzählen wirst, was die für einen Einfluss haben und was du da genau machst mit den Leuten. Aber lass uns erstmal darüber sprechen, was gibt dir denn Energie im Arbeitsalltag?
Mir gibt es super viel Energie, generell mit Menschen zu arbeiten, die Veränderungen ernst meinen, also die wirklich echte Veränderungen wollen. Das heißt, ich liebe es, Gespräche zu führen, Dialoge mit Menschen und zu gucken, okay, wo sind denn kleine Hebel, wo wir ansetzen können, um echte Veränderungen zu bewirken. Was meine ich mit echten Veränderungen? Das können wirklich kleine Dinge sein im Arbeitsalltag, wo Mitarbeitende sagen, ja, da spüre ich eine Veränderung, jetzt tut sich was, ne? Jetzt habe ich wieder Spaß, ich habe jetzt wieder Motivation bei der Arbeit. Und das gibt mir super viel Energie, weil ich es leider auch oft erlebt habe, dass einfach nur Pflaster auf Wunden geklebt wurden, dass die nicht mehr bluten. Und das möchte ich eben nicht mehr, sondern wirklich gucken, okay, was können wir denn tun, dass diese Wunde auch heilt und der Arbeitsalltag besser wird.
Da steigst du schon richtig im Thema ein. Wir hatten im Vorfeld so ein bisschen darüber gesprochen, so warum kränkelt es denn so in vielen Teams? Du hast jetzt schon gerade die Metapher mit dem Pflaster verwendet, von daher passt das gerade perfekt. Wie ist es denn, wenn Leute keine echte Transformation wollen? Du hast eben gesagt, du arbeitest gerne oder Leute geben dir Energie, wenn sie echte Transformation wollen. Was ist mit den anderen? Sind das die, die nicht verstehen, was sie verändern müssen oder die keine Lust haben oder die denken, dass das Pflaster ausreicht?
Ich glaube, es ist vielleicht viel auch Angst vor tiefer Veränderung und es ist natürlich immer leichter, nur oberflächlich Dinge zu verändern oder so zu tun, als ob, als wirklich, wie soll ich sagen, den Deckel aufzumachen und zu gucken, was sich jetzt unter diesem Deckel alles verbirgt und dann auch diese Arbeit anzunehmen und auch diesen Transformationsschmerz, der da oft auch drin steckt. Ich glaube, dass das auch ein großer Faktor sein kann, warum es vielleicht Teams oder Organisationen gibt, die nur vordergründig in Veränderungen denken.
Was natürlich das Team an sich nicht wirklich besser macht. Jetzt haben wir die letzten anderthalb Jahre ja sehr viel über das Thema Transformation gesprochen in der Wirtschaft. Gefühlt jede Organisation hat über das Thema Transformation gesprochen, war in irgendeiner Transformation, ob jetzt selbst gemacht oder durch externe Faktoren. Aber auf jeden Fall war mindestens irgendwie jede Firma in einer Transformation, wenn nicht sogar gleich in mehrere irgendwie drin steckend. Wie erlebst du das? Warum machen Organisationen jetzt gerade so einen, auch so einen Transformationsrun, kann man fast schon sagen? Was erlebst du da, warum sich so viele jetzt mit diesem Thema plötzlich dann auch beschäftigen, dass es plötzlich so prominent auch ist?
Ich glaube, es hat vielfältige Ursachen. Vielleicht ist es bei einigen Firmen, erlebe ich es so, dass bestehende Geschäftsmodelle nicht mehr funktionieren und man nach neuen Geschäftsmodellen sucht, die irgendwie anschlussfähiger sind. Aber ich erlebe auch tatsächlich in vielen Organisationen akute Schmerzen, sei es jetzt in Form von hoher Mitarbeiterfluktuation und Mitarbeiterunzufriedenheit, was sich dann vielleicht in einer hohen Krankheitsquote widerspiegelt. Also das kann meiner Meinung nach ganz unterschiedlich sein, warum sich Unternehmen in Transformation begeben. Oder es kann natürlich auch der Wettbewerbsdruck von außen sein, ja. Also ich glaube, da könnte man jetzt so einen ganzen Blumenstrauß nennen.
Ja, das kann man bestimmt definitiv. Ich möchte aber trotzdem mal aufmachen, woran krankt es? Das war so ein bisschen das, was wir im Vorfeld besprochen hatten.
Ja.
Da gibt es ja ganz viele Dinge. Jetzt können wir natürlich, glaube ich, eine Stunde darüber sprechen, was alles irgendwie in so einem Team krankt oder was bei einem persönlich dann irgendwie in der Arbeitswelt nicht funktioniert. Aber vielleicht kannst du trotzdem mal so ein Plädoyer machen von Dingen, mit denen du ständig konfrontiert wirst. Also du wirst ja angerufen in der Regel nicht, wenn es super, super gut läuft und alles happy ist und man gar keinen Punkt mehr findet, sich zu verbessern. Sondern du wirst ja in der Regel dann angerufen, wenn man merkt, hey, da funktioniert irgendetwas nicht. Was ist denn so dieses Typische, was irgendwie nicht funktioniert?
Ganz oft werde ich angerufen, weil es heißt, die Kommunikation funktioniert nicht gut, ne? Unsere Prozesse sind schlecht. Und wenn ich dann einsteige in sozusagen die Organisationsanalyse, das heißt, ich spreche ja dann mit der Führungskraft, mit dem Team, mit Auftraggebern, dann merke ich ganz oft, okay, das, was mir da erzählt wird, das stimmt. Das sind auch Symptome, die Menschen wahrnehmen. Aber meistens liegt darunter was ganz Banales in Anführungszeichen. Und das ist für mich ganz oft das Thema Vertrauen und Verbundenheit, dass das einfach fehlt. Ja? Also dass eben Mitarbeiter ihrer Führungskraft nicht vertrauen oder dass Führungskräfte in ihrer Peergroup sich nicht vertrauen, der Geschäftsleitung nicht vertraut wird. Ja? Und das ist einfach ein super großes Problem, weil das Menschen einfach hemmt, ihre Potenziale zu entfalten.
Was sind so die typischen Gründe dafür? Ich meine, wir sprechen davon, mittlerweile verwenden ja auch immer mehr Organisationen die Terminologie Teams, also ein echtes Team zu formen und ein Team sollte sich vertrauen. Wir sprechen immer weniger von den typischen Abteilungen oder Squads, sondern wie gesagt immer mehr von Teams. Aber warum schaffen wir denn diese Transformation nicht auch dahin, dass wir wirklich echte Teams bilden, wo Vertrauen da ist, wo Verbundenheit da ist? Ich denke so an Sportteams, die ja sehr häufig, gerade wenn sie erfolgreich sind, ja eine sehr, sehr hohe Verbundenheit, ein sehr hohes Engagement zum Team haben, eine sehr hohe Kameradschaft ja auch dann sehr häufig haben.
Ich glaube, es kann wieder verschiedene Ursachen haben, aber eine ist mit Sicherheit auch der Druck, der auf den Teams lastet. Ne? Also, dass immer sehr viel Fokus gebracht wird auf operative Themen und verhältnismäßig weniger Fokus auf softe Themen, eben auf das Miteinander. Und was ich oft erlebe, ist auch, dass das Führungsverhalten von Teammitgliedern oft als inkongruent wahrgenommen wird und es dann so eine Unstimmigkeit gibt. Also was meine ich damit? Ne? Eine Führungskraft kann Dinge sagen, aber sich ganz anders verhalten. Ne? Also dass wir so eine Art Say-and-Do-Gap zum Beispiel haben. Ne? Also nicht walk the talk, sondern genau das Gegenteil. Und das führt eben nicht zum Aufbau von Vertrauen, sondern eben zum genauen Gegenteil. Ne? Oder eine Führungskraft sagt irgendetwas, aber ihre Körperhaltung oder ihre Mimik oder was auch immer zeigt genau das Gegenteil. Und für diese Person ist das vielleicht nicht spürbar, aber für die Menschen, die gegenüber sitzen, für das Team ist das super spürbar. Mhm. Und Teammitglieder nehmen genau diese feinen Nuancen wahr. Und meiner Meinung nach kommt es eben genau darauf an, eben in der Führung auf diese feinen Nuancen zu achten, dass ich eben authentisch bin in dem, was ich tue, dass ich ein stimmiges Verhalten an den Tag lege. Gerade jetzt, wenn die Umwelt so unsicher wird, dann muss ich ja oder sollte ich in meinem Team natürlich noch mehr Sicherheit und mehr Vertrauen schaffen, dass wir halt eben in dem, was wir tun wollen, nicht davon blockiert werden, dass wir uns nicht vertrauen und dann daraus im Worst Case dann noch Konflikte entstehen, ne?
Haben wir zu schlecht ausgebildete Führungskräfte? Also wir sind jetzt ja auch ganz schnell dabei immer, woran krankt es? Das Thema Führungskraft wird dann natürlich immer irgendwie auch genannt. Ist vielleicht jetzt auch ein bisschen unfair, dann immer auf den rumzuhacken. Aber haben wir da die letzten Jahre auch ein bisschen verpasst, Führungskräfte anständig auszubilden und auch in dieses Setup reinzuversetzen?
Ja, also ich glaube schon, dass nach wie vor viel getan wird in der Führungskräfteentwicklung, aber ich glaube, es sind eher die klassischen Themen, die man Führungskräften beibringt. Ne? Wir denken jetzt an Performance Management, denken irgendwie an Ziele, wie können KPIs wirkungsvoll umgesetzt werden, wie kann ich einen Change-Prozess begleiten. Ja? Das hat immer sehr viel meiner Meinung nach mit Theorie zu tun und geht aber doch irgendwie ein bisschen weg von dem Mensch als Führungskraft selbst. Ne? Also wie wirke ich als Führungskraft? Bin ich denn bereit, wirklich in eine große Selbstreflexion einzutreten, mein Führungsverhalten zu reflektieren? Bin ich bereit, mich dem Feedback, dem ehrlichen Feedback meines Teams zu stellen? Ja? Oder halte ich mich halt immer an diesen lehrbuchmäßigen Theorien fest und bin auch gar nicht bereit, mich zu zeigen? Weil ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ich habe wenig Führungskräfteentwicklungsprogramme erlebt, wo genau solche Dinge geschult ist jetzt auch das falsche Wort, aber wo genau solche Dinge gefordert werden, eben diese ehrliche Selbstreflexion und auch der Mut, sich als Mensch zu zeigen. Weil ich glaube, über diese Verletzbarkeit wird man ja auch von seinem Team ganz anders wahrgenommen. Ne? Dann kommen natürlich auch wieder solche Buzzwords wie Fehlerkultur. Natürlich sagen immer alle, wir haben eine Fehlerkultur. Aber wie wird es denn wirklich gelebt im Alltag? Ja, ist der Chef der Vorreiter, der sich hinstellt und sagt, Leute, hier, ich habe das Ding an die Wand gefahren und ich habe das im Vorhinein nicht gewusst. Ich habe die richtigen Annahmen getroffen und es ist trotzdem gescheitert. Und ja, es war ein Fehler und ich stehe dazu. Ne? Also wird da auch gemeinsam drüber reflektiert oder zeigt sich die Führungskraft auch mal mit Schwächen, ja, indem man in unsicheren Zeiten einfach sagt, ich weiß es auch nicht. Ich weiß es nicht, Leute. Ja, lasst uns gemeinsam überlegen, wie wir das gestalten können. Und ich glaube, genau über solche Dinge, ich nenne es jetzt auch bewusst Verletzbarkeit, kann eben Vertrauen und Verbindung im Team entstehen.
Beschäftigen wir uns da als Führungskräfte vielleicht auch immer noch mit den falschen Dingen? Du hast eben schon gesagt, so Performance-Skills. Ich denke jetzt gerade so an eine typische Sportmetapher. Also man würde niemals, wenn man jetzt mal an Fußball denkt, zum Beispiel davon ausgehen, dass am Ende des Tages der Trainer sich hinsetzt und irgendwie eine Analyse des Spiels macht und sagt so, die Person hat so und so viele Pässe gemacht. Nächstes Spiel müssen da irgendwie 3 mehr Pässe stehen. Wir sind jetzt x Kilometer gelaufen, nächstes Spiel müssen wir mehr Kilometer laufen. Also diese Art Analyse würde man gar nicht machen. Und man würde auch nicht hingehen und sagen, hey, check, Spieler A ist 10 Kilometer gelaufen, Performance erfüllt, super, haben wir drin. Haben wir zwar 2-0 verloren, aber egal, Performance hat gestimmt. Und das nächste Spiel zu gewinnen, müssen wir anscheinend 12 Kilometer laufen. Sondern die setzen sich ja mit ganz anderen Dingen auseinander. Sondern die setzen sich ja mit Strategie auseinander, mit Taktik, mit individueller Absprache, mentale Gesundheit der Spieler und Spielerinnen ja dann auch. Die setzen sich auseinander, wie ein Team zusammenwachsen kann. Ja, die besprechen sozusagen direkt die operativen Tätigkeiten, die in irgendeiner Form stattfinden. Ja? Manndeckung, Kopfbälle üben, Torschüsse üben etc. Also da wird am Ende sicherlich nicht sich hingesetzt und in irgendeinem System geguckt, wer hat jetzt irgendwie die Anzahl der Pässe erfüllt. Wäre auch ein total schwachsinniges Ziel. Sicherlich gucken die auf solche Statistiken, um dann auch Dinge herauszufiltern oder Analysen fahren zu lassen. Aber das ist sicherlich nicht die Hauptaufgabe. In einer Organisation ist das sehr, sehr häufig noch so, dass eine Führungskraft wirklich solche, ich nenne es jetzt mal sorry dafür, echt Dummy-Aufgaben auch hat, irgendwelche Tabellen zu aktualisieren, Sachen abzuhaken, zu kontrollieren, die die Mitarbeitenden gemacht haben, irgendwelche Kostenstellenanalysen zu machen, wo Leute wie viel Geld ausgegeben haben und dann nochmal Approval draufzusetzen, dass es jetzt wirklich okay war und so weiter. Also alles Dinge, die überhaupt gar keinen Mehrwert dem Kunden gegenüber bringen und auch dem Team selbst überhaupt gar keinen Fortschritt bieten.
Ja, absolut.
Warum ist das so?
Ja, es ist schön, dass du auch diese Sportmetapher bringst. Ich habe in meiner Jugend auch viel Leistungssport gemacht und da haben wir eben genau diese Dinge nicht gemacht, sondern uns damit beschäftigt, dass unsere mentale Fitness da ist, dass man sich vorstellen kann, wie es sich anfühlt zu gewinnen. Ja, das kann ja auch für ein Team relevant sein. Genau, und diese Aufgaben, dieses Ganze, wie soll ich sagen, wir verwalten uns selbst, nenne ich das manchmal ganz bewusst, in einem Team oder auch in einer Organisation. Diese Aufgaben nehmen oft ganz, ganz viel Raum ein und ich habe es ja vorhin auch schon so ein bisschen angeteasert, dass aber diese wirklichen Aufgaben, ein Team zu formen, also das fängt ja auch schon mit dem Recruiting-Prozess an, ja, dass ich mir wirklich mal Gedanken mache, wen habe ich denn in meinem Team? Nicht nur fachliche Skills, ja, bewusst auf persönliche Skills, ja, was kann denn zum Beispiel das eine Teammitglied gar nicht, ja, wenn wir jetzt daran denken, jemand ist ausgeschieden, der war vielleicht so ein bisschen der Klebstoff für das Team, ne? Der war vielleicht sehr erfahren, konnte Konflikte total gut handeln, war vielleicht so ein bisschen der Mediator und wenn so eine Person das Team verlässt, na, dann muss ich doch schauen, dass ich diese Person mit ihren Skills auch irgendwie ersetzen kann und nicht nur fachlich, sondern vor allen Dingen, was sie denn für das Team tut. Und ich glaube, dass sich Führungskräfte, Organisationen einfach viel zu wenig damit beschäftigen und dass deswegen auch dieser Teamerfolg vielleicht gar nicht so gut sein kann, wie er sein könnte. Und auch das Vertrauen und die Verbundenheit nicht. Weil wem vertraue ich denn? Ich vertraue doch Menschen, die für mich stimmig sind, die ich als authentisch wahrnehme, die ich auch richtig gut kenne. Ich erlebe zum Beispiel viele Teams, wo ich merke, die kennen sich untereinander gar nicht wirklich. Ne? Also ich stelle da manchmal so Fragen und dann sagen sie, das weiß ich nicht von meinem Kollegen. Da denke ich mir, okay, ihr arbeitet doch den ganzen Tag zusammen. Wieso kennt ihr euch nicht? Ne? Also für mich sind das Basics, aber ich erlebe das ganz oft, dass das in Organisationen eben nicht Basics sind und ich dann wirklich dabei unterstützen kann, dass diese Dinge eben sich zu vertrauen, sich kennenzulernen, zu Basics werden. Und also ich finde, man sollte viel mehr Zeit da rein investieren, denn für mich ist Vertrauen, Verbundenheit ist das Fundament. Und wenn dieses Fundament da ist, dann kann im Außen kann das rütteln und scheppern und dann wird es dem Team aber nichts schaden, sondern die werden einfach zusammenstehen und eben auch nicht mehr so viel Zeit verbringen mit, Unstimmigkeiten, irgendwie Konflikten, weil sie eine Kultur haben, wo sie wissen, ich kann über alles sprechen. Also diese psychologische Sicherheit, ne, jetzt um auch nochmal dieses Passwort zu nennen, ist einfach da. Das heißt, ich darf Fehler machen. Wir haben eine echte Fehlerkultur. Es ist vielleicht sogar gewünscht, dass ich an der einen oder anderen Stelle mal scheitere, damit ich mich weiterentwickle. Weil sonst gehe ich ja als Mitarbeiter nie aus meiner Komfortzone raus. Ich bleibe ja dann immer drin, weil ich Angst habe, ich könnte jetzt einen Fehler machen und das könnte mir ja dann irgendwie im Nachgang schlecht ausgelegt werden von meiner Führungskraft. Aber genau so findet ja eben keine Entwicklung statt. Also wir müssen ja zu einem gewissen Prozentsatz unsere Komfortzone verlassen, um uns zu entwickeln und zu entfalten. Und das geht ja nur, wenn ich im Team auch diese Kultur dafür schaffe.
Ja, das hat definitiv was mit der Kultur auch zu tun. Es gibt ja auch völlig zu Recht die Einstellung zu sagen, Arbeit ist Arbeit, Privat ist Privat, ich werde auf der Arbeit nichts Privates nennen. Das ist auch erstmal vollkommen okay, aber das meint das, was du jetzt gesagt hast, ja auch gar nicht, dass man da irgendwie ganz viel Privates von sich preisgibt, sondern dass man die Person, die man auf der Arbeit ist, entsprechend halt auch authentisch ist und halt auch ein bisschen was erzählt, teilt, offen ist und halt teamgeisttechnisch halt gemeinsam an Dingen arbeitet. Aber ich glaube, dieses gemeinsam an Dingen arbeiten ist noch so ein Problem. Wenn wir nochmal einen ganz kurzen Moment die Sportmetapher aufmachen. Ein Sportteam hat ein ganz klares Ziel, am Wochenende das Spiel zu gewinnen und am Ende der Saison die Meisterschaft. Es gibt sozusagen einen ganz klaren Fokus, für warum man sich unter der Woche auf dem Rasen so viel abgewählt und Kilometer läuft und Pässe trainiert und ganz viele Gespräche mit dem Trainer führt und versucht, als Team zusammenzuwachsen und dann auch entsprechend Erfolge und Misserfolge entsprechend gemeinsam feiert und analysiert, damit man am Wochenende halt gewinnt und am Ende hoffnungsvoll in der Meisterschaft ganz oben steht. In der Organisation gibt es dieses eine klare Ziel sehr, sehr häufig gar nicht. Zum einen gibt es kein Ranking im Wettbewerb, also es gibt keine Liste, wo drin steht, Organisation A ist ein Tick erfolgreicher wie Organisation B, jetzt könnte man klar Umsatz oder Börsenwert irgendwie nehmen und sagen, das ist ein Ranking, aber mal abgesehen von diesen Faktoren, die man da irgendwie so messen kann, gibt es sozusagen ja kein richtiges, keinen richtigen Wettbewerb in dem Sinne, wie in der Ligatabelle. Und mein Einfluss, den ich habe, also wenn ich am Wochenende halt ein Tor verhindere und wir 1-0 gewinnen, dann habe ich halt einen sehr, sehr hohen Impact auf den Erfolg gehabt. Wenn ich jetzt halt irgendeine Excel-Tabelle in der Organisation erstelle, die meinen Chef am Ende kontrolliert, weiß ich überhaupt nicht, welchen Einfluss ich jetzt am Ende für diese virtuelle Tabelle, die es nicht gibt, eigentlich auf die Organisation für einen Einfluss habe. Und das ist natürlich etwas, was super schwer greifbar ist, natürlich auch nicht gerade zur Motivation führt, gerade wenn man nicht weiß, warum man gewisse Dinge tut. Das ist jetzt gerade ein bisschen düster gezeichnet, aber wenn sozusagen solche Dinge auch entstehen, wenn ich sage, hey, warum sind wir denn hier, was machen wir denn jetzt gerade, welchen Impact habe ich denn eigentlich zum Kunden, und umso mehr Teams auch vom Kunden weg sind, umso schwieriger ist das natürlich am Ende auch. Also alle Teams, die irgendwie intern arbeiten, haben natürlich immer so ein bisschen das Problem, dass sie nicht wissen, welchen Impact sie eigentlich für den Kunden nutzen am Ende des Tages erzeugen. Und das ist natürlich etwas, wo eine Führungskraft sehr, sehr stark gefordert ist, diese Faktoren dann auch herzustellen, oder?
Ja, absolut. Ja, da fällt mir auch sofort dieses Thema Sinnstiftung ein. Ne? Wenn ich jetzt natürlich an die Generation denke, die jetzt auf den Arbeitsmarkt drängen, die fordern ja genau das ein. Ne? Die wollen sinnstiftende Dinge erleben in ihrem Arbeitsalltag. Und wie du schon zu Recht sagst, nicht jede Tätigkeit ist natürlich jetzt das große Rad zur Sinnstiftung. Ne? Aber da ist natürlich die Führungskraft gefragt, das große Ganze zu erklären. Ja? Also was tragen wir im Team als kleines Zahnrad zum großen Ganzen bei? Ja? Was ist unser Impact? Und ich glaube, dass man das noch viel transparenter machen sollte. Generell glaube ich, dass es wichtig ist, dass Führungskräfte mehr Transparenz leben. Also Führungskräfte sind natürlich an einem ganz anderen Informationsstrom angeschlossen als jetzt das Team selber, wenn wir jetzt mal in einer klassischen Organisation denken. Und ich finde, da ist natürlich auch super wichtig, diese Transparenz ins Team reinzutragen und auch vielleicht mal so ein Format zu eröffnen, wo man sagt, ihr könnt mich mal alles fragen. Ja, Ask Me Anything Session zum Beispiel. Ja, und da auch als Führungskraft dann ehrliche Antworten zu geben oder auch zu sagen, okay, darauf habe ich aktuell keine Antwort, aber ich nehme das mit und beim nächsten Follow-up werde ich gucken, dass ich euch diese Frage beantworten kann. Und das kann ja wiederum auch Sinn stiften für die Mitarbeiter, weil sie einfach die Fragen, die sie haben, mal adressieren können und gucken, okay, wie sind wir denn eigentlich verortet? Was tragen wir denn zum Unternehmenserfolg eigentlich bei? Und ich glaube, das hilft auch, dass man für sich selber eine größere Wirksamkeit erfahren kann. Und das ist ja eigentlich genau das, was die meisten Mitarbeiter wollen. Sie wollen ja ihr Können einbringen. Sie wollen sich wirksam fühlen. Sie wollen sich gebraucht fühlen, gewertschätzt und gesehen. Ich glaube, das ist einfach ein Grundbedürfnis, was jeder Mensch hat. Und ich meine, wir verbringen halt nun mal die meiste Zeit auf der Arbeit. Und dann ist es ja umso wichtiger, dass diese Grundbedürfnisse nach Wertschätzung, Zugehörigkeit, dass die erfüllt werden.
Was mache ich hier eigentlich und für wen mache ich das am Ende des Tages? Ja. Das ist, glaube ich, eine der ganz wichtigen Fragen, die wir immer irgendwie unterschätzen. Also wir geben den Leuten da häufig sehr einfach Aufgaben, schieben da irgendwas rüber, machen irgendwelche Jahresplanungen und sagen, bis zum Ende des Jahres muss da irgendwie XY erfüllt sein. Und hier sind übrigens die 1782 Unteraufgaben. Viel Spaß dabei. Und wir rütteln jetzt auch irgendwie nicht mehr an diesem Plan. Das ist dann immer irgendwie natürlich so, okay, Tag 1 vielleicht noch total motivierend, Tage 11 dann schon irgendwie nicht mehr. Und bei Tag 200 denkt man, was macht man jetzt hier eigentlich gerade noch? Was haben wir denn da eigentlich am Anfang des Jahres entschieden? Die Welt hat sich auch schon wieder dreimal gedreht. Und das ist dann natürlich irgendwie auch ein bisschen schwierig für Teams dann so an diesem Ball zu bleiben. Also gerade wenn die Saison dann so lange geht, dann auch zu verstehen, hey, wo wollten wir jetzt eigentlich hinlaufen und wo stehen wir jetzt eigentlich gerade? Und spielen wir überhaupt noch das richtige Spiel oder haben wir irgendwie die Sportart gewechselt? Das ist natürlich, es klingt so banal und ich lache jetzt da so ein bisschen drüber, aber das ist etwas, was sehr häufig leider stattfindet, dass Teams da auch so ein bisschen, ja, einfach das Ziel verlieren dann auch. Lass uns mal so ein bisschen darüber sprechen, dass das Ziel nicht verloren werden kann. Also du kommst ja rein zu dem Thema Transformation und du hast ja, du machst vor allem am Anfang erstmal eine Analyse. Lass uns mal so ein bisschen darüber sprechen, was da so typischerweise bei rauskommt. Also ich kann mal so Top 3, Top 5 Themen, wir haben immer so Führungsansätze, Transparenz, Vertrauen kam eben schon. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen sagen, wie gehst du damit so Teams dran, gerade wenn du eher so in konservative Teams reinkommst oder vor allem in Teams reinkommst, ich nenne es jetzt mal bewusst, die vielleicht gerade auch ein bisschen lost sind, aber gemerkt haben, hey, ich muss irgendwas verändern, um wieder erfolgreicher zu sein. Was passiert da so typischerweise in den ersten Stunden?
Mhm. Also ich glaube, bei mir ist vielleicht besonders, dass ich das Team von vornherein mit einbeziehe, also eigentlich ab dem ersten Gespräch ist das Team direkt an der Analyse sozusagen beteiligt und wir schauen quasi gemeinsam, wo krankt es und was können wir denn quasi tun. Ne? Klar, ich habe schon das Thema Vertrauen und Verbundenheit genannt, das ist meistens so die Basis, wo wir mit anfangen, aber ganz oft ist es auch das Thema Klarheit. Klarheit, Orientierung und oftmals auch Rollen. Ne? Also das, was du auch sagtest, Orientierung. Ne? Wo ist unser Nordstern? Wo laufen wir als Team hin? Ne? Was sind unsere Ziele für die nächsten Monate? Manche Teammitglieder wissen es überhaupt gar nicht. Ne? Die sagen, okay, ich mache halt meine Aufgabe, aber wofür ich das mache, das weiß ich überhaupt gar nicht. Ne? Da dann auch einfach eine Klarheit reinzubringen, auch zu fragen, was die Menschen einfach brauchen, ne? Dass es sich für sie stimmig und klar anfühlt. Beim Thema Rollen ist es auch oftmals so, dass gar nicht klar ist, wo gibt es Schnittstellen. Ne? Also wo habe ich Schnittstellen mit anderen Teammitgliedern? Wo überschneiden wir uns vielleicht? Wo es dann vielleicht auch ein bisschen Konfliktpotenzial geben kann? Ne? Wo müssen Rollen vielleicht noch ein bisschen klarer abgegrenzt werden? Wo brauchst du vielleicht irgendwie auch nochmal andere Abstimmungsformate? Das ist auch ganz oft ein Punkt, dass ich merke, dass die Kommunikation im Team einfach noch gar nicht so rund läuft. Ne? Also es gibt quasi kein, wie soll ich das sagen, Kommunikationsrahmen. Ne? Es gibt vielleicht mal so eine Teambesprechung, die gibt es ja mal alle 2 Wochen, da informiert die Führungskraft, aber das ist oftmals so eine Einwegkommunikation. Ne? Und das ist dann auch super spannend rauszufinden, was braucht denn das Team, zum einen das Vertrauen und Verbundenheit, sich weiterentwickeln, aber auch, dass diese Klarheit gestärkt wird. Ne? Und da ist es immer super individuell, welche Formate dann am Ende für das Team rauskommen, dass es sich für das Team stimmig anfühlt, weil die haben natürlich jetzt auch nicht Lust, ganz viele Stunden in irgendwelchen Meeting-Formaten zu verbringen. Und da lade ich immer ganz viel ein, auszuprobieren. Und das ist für viele Teams neu. Ne? Also das Ausprobieren an sich, wenn man jetzt mal nicht da denkt, dass die agil unterwegs sind, sondern wirklich in klassischen Organisationen, dass sie sagen, okay, wir können das jetzt mal ausprobieren. Ja, probiert es doch einfach mal aus. Ja, versucht doch mal, ob ein Daily für euch ein gutes Format ist oder Ask Me Anything oder was weiß ich, wir machen freitags unsere Kaffeepause, ne, wo wir einfach mal eine halbe Stunde zusammensitzen und einfach mal nur über menschliche Themen sprechen, die uns bewegen. Ne? Oder wir machen eine Session, in der unsere Führungskraft mal bewusst Ängste teilt, die sie aktuell hat oder Herausforderungen teilt. Und wir dürfen einfach dazu Nachfragen stellen. Ne? Oder was ich auch super spannend finde, dass Teammitglieder auch anfangen, sich zu öffnen und sagen, hey, ich struggle zum Beispiel immer damit, wenn ich eine PowerPoint-Präsentation erstellen muss. Und am Ende muss ich die auch noch präsentieren. Das kann ich überhaupt gar nicht gut. Ja? Und allein schon das mal zu teilen, und dann habe ich es schon ganz oft erlebt, dass es jemanden im Team gibt, der sagt, ich kann das super, ich kann dir dabei helfen. Das ist zwar überhaupt nicht meine Aufgabe, aber lass uns das zusammen machen. Ne? Und sowas finde ich halt einfach schön, wenn sich dann wie so, Lernpartnerschaft ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel, aber wie sich da so Mentoringship in einem Team ergeben kann, ne? Das muss ja auch nicht immer von alt zu jung sein. Das kann ja auch mal reverse sein, dass zum Beispiel ein jüngerer Kollege einem älteren Kollegen bei irgendwelchen Technikfragen hilft oder wie auch immer. Und das hört sich jetzt alles so super klein an, ist es auch meistens, aber die Teams blühen da richtig auf und die Mitarbeiter im Team fühlen sich plötzlich gesehen mit Aufgaben, die sie vorher oder mit vielleicht auch Persönlichkeitsaspekten, die sie vorher nie im Team einbringen konnten und plötzlich sind die gewünscht und sie werden gesehen. Und das hat halt auch eine super Auswirkung auf ihre normale Tätigkeit, ne? Weil sie sich halt plötzlich im Ganzen gesehen fühlen und nicht wieder nur der Excel-Tabellenschubser, ne? Sage ich jetzt mal bewusst. Das kriegt halt so eine Ganzheitlichkeit einfach.
Ja, es klingt wirklich so banal, aber auch so kleinteilig zu sagen, bin ich am Ende in der Lage dazu, eine gute Präsentation zu bauen oder habe ich Präsentationsskills und so weiter. Ist das nicht auch so ein bisschen, also kleinteilige Arbeit dann in so Rollendefinitionen? Kann ich PowerPoints machen? Habe ich Moderationsskills? Wie verhindere ich auch, dass das dann zu kleinteilig wird und so ein Team dann anfängt, wirklich über alles und jeden 5-Minuten-Task dann irgendwie zu diskutieren, welche Person jetzt am Ende nachher vielleicht die beste dann dafür ist.
Also was immer super funktioniert, sind solche Rollen-Canvas zu machen, ne? Dass einfach jeder seine Rolle mal auf so einem Canvas festhält und einfach so diese Kernfähigkeiten auch mal visualisiert werden. Ne? Und ich glaube, es ist schon ganz wichtig, dass es klare Zuständigkeiten gibt und dass man so ein paar Zusatzfähigkeiten noch transparent macht, wo dann andere Teammitglieder darauf zurückgreifen können. Aber natürlich sollte es schon so sein, dass jeder klar weiß, was er zu tun hat, ohne dass man jetzt immer in endlose Diskussionen einsteigt. Das ist ja auch nicht der Sinn der Sache.
Da hat aber auch die Führungskraft theoretisch gesehen auch wieder eine Verantwortung, das eigentlich aus den Leuten so ein bisschen rauszukitzeln, anständige Rollendefinitionen auch mit den Menschen zu erarbeiten und auch diesen Coaching-Part eigentlich zu haben, also auch reinzugehen ins Mentoring, Skills rauszuarbeiten, aber auch Pläne zu machen, wie Leute sich dann wieder weiterentwickeln können, zu sagen, okay, wenn das vielleicht zur Rolle dazugehört, PowerPoint-Präsentation zu bauen, dann vielleicht mit der Person auch daran zu arbeiten, dass diese Skills dann vielleicht aufgebaut werden können. Oder, keine Ahnung, man zumindest irgendwie einen Rollenswitch macht in irgendeiner Form, was immer dann auch letztlich sinnvoll ist. Wo wir da bei der Führungskraft dann sind, was die alles an Tätigkeiten dann auch erfüllen soll.
Genau, ich bin ja in vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen unterwegs und da ist es eben so, dass für den Anteil der Führung oft gar nicht viel Zeit ist. Ne? Also wenn ich jetzt eine klassische Stellenbeschreibung mir erdenke, dann hat vielleicht der Führungsanteil in solchen Unternehmen vielleicht maximal 10%. Ne? Und dann wird von so einer Führungskraft verlangt, dass sie die coachende Führungskraft ist, wie du jetzt gesagt hast, ne? Dass sie solche Skills rauskitzelt, dass sie die auch noch fördert, dass sie Entwicklungspläne erstellt, dass sie in Personalentwicklungsmaßnahmen denkt. Ne? Für solche Führungskräfte ist das oftmals ziemlich abstrakt. Und sie haben zum einen nicht den Raum dafür und zum anderen vielleicht auch nicht immer die Persönlichkeit, die jetzt dieses, wie soll ich sagen, diesen angeborenen Skill, so dieser Natural Leader, ne, das haben die oftmals gar nicht. Und das ist, finde ich, sollte man auch wertschätzen, dass es da Menschen gibt, die in Führungsrollen sind, die sehr viel Verantwortung tragen, auch für operative Themen, aber eben nicht die geborene Führungspersönlichkeit sind und dass es eben einfach Zeit braucht und auch sehr viel Disziplin und Wille und auch den Mut, sich da eben reinzuentwickeln.
Gerade in kleineren Organisationen oder mittelständischen Organisationen gibt es ja dann auch sehr häufig nicht gerade so Führungskräfteentwicklungspläne. Personalentwicklung ist entweder gar nicht vorhanden oder auch sehr rudimentär dann sehr häufig vorhanden. Häufig hat man im Personal eher auch so eine Personalabwicklungsteam, die dann eher so genau. Buchhaltung und solche Geschichten dann auch machen oder Lohnabrechnung, Einstellung, Recruiting dann eben machen und Brandmanagement. Aber sowas kommt meistens immer erst ab einer gewissen Größe oder wenn man erkannt hat, dass es wichtig ist. und da auch bereit ist, dann Geld rein zu investieren. Das heißt, die Führungskräfte sind sehr häufig ein bisschen auf sich alleine gestellt. Da sind wir dann so beim Thema Selbstführung, Selbstführungsskills aufbauen, auch so ein bisschen Selbsterkenntnis. Was muss ich als Führungskraft eigentlich leisten? Und welche Richtung müsste ich mich persönlich eigentlich weiterentwickeln? Also normalerweise müsste es auf jeder Stellenbeschreibung meiner Meinung nach von der Führungskraft draufstehen, dass diese Person total Bock hat, sich ständig weiterzubilden und auch privat sozusagen, keine Ahnung, Podcasts zu hören, Bücher zu lesen, Blogs zu verfolgen, vielleicht mal irgendwo ein Seminar zu besuchen etc. Also sozusagen immer irgendwie versucht, neugierig zu sein und sich irgendwie weiterzuentwickeln in ihrer persönlichen Rolle, in ihren persönlichen Skills dann auch am Ende des Tages. Sprichst du da auch mit den Führungskräften, wie sie Richtung diese Selbstführung, diesen Selbstentwicklungsansatz auch reinkommen können?
Ja, absolut. Also ein Teil ist ja immer quasi die Begleitung des Teams. Und neben der Begleitung des Teams gibt es Führungskräfte-Coaching für die Führungskraft. Ne? Also das sind immer sozusagen zwei Linien, die parallel laufen. Und im Coaching geht es eben genau um solche Dinge. Ne? Also bin ich bereit, meine Führungstätigkeit, meinen Führungsalltag zu reflektieren? Und wie kann ich das eben auch tun? Ne? Also wie kann ich mein Team mit einbeziehen in meine Entwicklung? Wie kann ich vor allen Dingen Kontakt zu mir selber aufbauen? Ich glaube, das ist auch ein ganz großer Punkt, um eben mich selbst besser kennenzulernen. Das hört sich jetzt sehr, sehr merkwürdig vielleicht an, aber viele Führungskräfte kennen sich selber gar nicht gut genug. Und wie soll ich mich denn authentisch zeigen, wenn ich gar nicht weiß, wer ich bin? Ne? Also ich muss doch wissen, was sind meine Stressoren? Wie reagiere ich in Stresssituationen? Ich muss wissen, wo sind meine Grenzen? Ja? Wie sehen die aus? Wie kann ich die kommunizieren? Ja, also es gibt ja ganz, ganz viele Themen, wo man sich selbst einfach mal tiefer erkunden sollte in seiner Führungsrolle, um dann auch eben die besser leben zu können mit seinem Team. Und da setzt es ganz oft im Coaching eben auch an oder auch vielleicht mal an bestehende Muster ranzugehen. Ne? Wenn wir jetzt mal an das Thema nochmal zurückkommen, wie kann ich Vertrauen aufbauen, wenn ich natürlich solche Sätze in meinem Kopf habe wie Vertrauen ist riskant. Wenn ich meinem Mitarbeiter jetzt zu viel vertraue, dann nutzt er das aus. Dann ist das natürlich ein Muster, was mich darin blockieren wird, Vertrauen zuzulassen. Ne? Das ist ja auch super spannend. Also welche Bilder habe ich in mir, welche Glaubenssätze habe ich in mir, die mich vielleicht in der Entwicklung in meiner Führungspersönlichkeit blockieren werden. Ne? Oder auch, welche inneren Teammitglieder sitzen denn da und sprechen so mit mir? Ne? Was passiert denn so bei mir im Kopf? Ne? Ist da oft der innere Kritiker, der dann sagt, oh, wenn du das jetzt aber so machst, dann könnte da ein Fehler passieren. Das würde ich dir jetzt aber nicht empfehlen. Ne? Das ist ja auch super spannend. Und ich finde, das gehört zu diesem Selbsterkundungsprozess auch dazu, sich mit sich selbst in Verbindung zu bringen. Mhm. Und daraus halt dann auch seine Intuition zu stärken, weil ich glaube, dass das auch ein super Skill ist, den Führungskräfte einfach weiterentwickeln sollten.
Wer lässt sich leichter entwickeln, das Team oder die Führungskraft?
Es kommt drauf an, die typische Beraterantwort. Okay. Nein, aber es ist tatsächlich so. Ne? Ich habe Führungskräfte, die sagen, ich habe einfach nur gar keine Zeit dafür und ich würde gerne, aber ich weiß nicht wie. Hilf mir dabei.
Dann ganz typisch, ja.
Dann gibt es aber auch Führungskräfte, die sagen, ich? Wieso soll ich denn jetzt ein Führungskräfte-Coaching machen? Ich möchte doch eine Teamentwicklung für mein Team. Was hat das denn mit mir zu tun? Wo ich dann manchmal sage, nicht das Team ist das Problem, dein Führungsmuster ist das Problem. Ne? Also das kann wirklich von beiden Seiten sein. Es kann auch sein, dass das Team super Lust hat auf Teamentwicklung, kann aber auch sein, dass da 2-3 Charaktere drin sitzen, die sagen, nee, also wieso soll ich denn jetzt so einen Prozess mitmachen? Also ich glaube, da gibt es so ziemlich alle Konstellationen.
Ja, war auch nicht ganz so ernst gemeint, die Frage. nochmal zurück zu Thema Führungskraft und der persönlichen Weiterentwicklung. Das klingt jetzt auch sehr stark so Richtung Achtsamkeit zu gehen. Da sind Dinge dabei, die sicherlich bei der Meditation aufkommen, die beim Thema sicherlich sehr viel, wenn man Coaching in Anspruch nimmt, dann auch hochkommen. So Thema Intuition, Wahrnehmung, Empathie. Selbstführung, Selbstwahrnehmung, das Thema innere Kind, worauf reagiere ich gereizt, etc. Also da gibt es dann ganz viele Dinge, die dann irgendwie aufkommen. Das ist jetzt etwas, wo die Person natürlich auch total Lust drauf haben muss, sich dann auch irgendwie mit sich selbst so viel dann auch auseinanderzusetzen. Was jetzt auch erstmal total dass man so einen alten Mustern denkt, natürlich auch so ein bisschen krass ist. Ich muss dann so viel mich mit selbst beschäftigen, damit ich andere Leute auch führen kann. Wie läuft häufig so dieser Prozess ab? Klar, wenn jetzt welche bei dir anrufen, dann gibt es irgendwie schon so einen gewissen Need und so eine Bereitschaft ja auch dazu da, sich damit auseinanderzusetzen. Aber wie läuft das Ganze dann trotzdem ab sehr häufig? Also das ist ja eine Menge, mit dem die Leute sich jetzt beschäftigen können, von Resilienz, Empathie, keine Ahnung, Nervensystemregulierung etc., also Achtsamkeitsübungen zu machen und so weiter. Also wo fängt man da an? Also wenn ich jetzt eine Liste machen würde, was für Themen ich bei mir selber irgendwie organisieren könnte, von, und da können auch so Sachen draufstehen wie Zeitmanagement, Pausenregulierung etc., dann kann ich wahrscheinlich in 5 Minuten 100 Dinge aufschreiben. So, und dann habe ich da so einen To-Do-Plan von 100 verschiedenen Dingen, an denen ich arbeiten sollte.
Ja, absolut. Natürlich, das kann erstmal überfordernd wirken. Aber man könnte jetzt einen Entwicklungsplan aufstellen von A bis Z, aber wir machen das eben meistens so, dass wir so ein bisschen aus dem Schmerz und aus dem Druck rauskommen. Beispiel jetzt, viele Führungskräfte haben Probleme, schwierige Mitarbeitergespräche zu führen. Entweder werden sie vermieden oder sie werden nicht so geführt, wie man sie vielleicht optimalerweise führen sollte. Sie werden irgendwie vorbereitet, das Gespräch läuft aber trotzdem ganz anders ab. Und das meine ich mit Schmerz. Also oftmals ist es so, dass Führungskräfte Themen aus ihrem Alltag erzählen und wir dann eben an diesen Themen konkret arbeiten. Es ist natürlich jetzt nicht so, dass es dafür einen Gesprächsleitfaden gibt, sondern es ist genau das, was du sagst. Es geht um die Selbstreflexion. Warum möchte ich denn keine schwierigen Mitarbeitergespräche führen? Vielleicht habe ich ja Angst vor Bindungsverlust, ja, dass danach der Gegenüber mich irgendwie nicht mehr anguckt in der Kaffeeküche, ja, oder irgendwie sagt, toll, die hat mir jetzt gesagt, meine Performance stimmt nicht, ne? Jetzt kommt ein gelber Zettel oder wie auch immer, ne? Und das ist ja super spannend. Also es gibt ja dann immer blockierende Muster, die dahinter liegen, warum Menschen Situationen vermeiden. Und das ist natürlich dann die Einladung zu sagen, okay, du bekommst von uns keinen Gesprächsleitfaden, sondern lass uns doch mal zusammen hinschauen, was dich blockiert. Wieso hast du so eine große Blockade, so ein Gespräch zu führen? Und dann ist es, natürlich muss man mutig sein, dahin zu schauen, aber der Effekt ist halt spürbar für die Menschen, ne? Wenn die dann sich wieder in so ein Gespräch begeben, weil es halt dann nun mal ansteht, merken sie dann vielleicht schon, wenn sie daran gearbeitet haben, hey, der Widerstand ist nicht mehr so groß oder ich habe nicht mehr so eine große Angst, ne? Und plötzlich entspannt sich der Körper und das Gespräch läuft ganz anders, ne? Dass sie sagen, okay, hey, das ging diesmal viel leichter und ich habe gar nicht mehr auf meine Vorbereitungsnotizen geschaut, sondern ich war einfach bei mir selber. Und ich glaube, das ist der Schlüssel, dass Menschen im Alltag merken, hey, wenn ich mich mit diesen Themen beschäftige, dann gibt es eine Veränderung und es muss kein erlerntes Verhalten sein, jetzt bewusst im Sinne eines Gesprächsleitfadens oder der Anwendung irgendeiner Theorie, sondern das geht einfach darum, sich selbst zu stellen. Und ich glaube, das ist der Schlüssel, dass authentische Führung entstehen kann und dass auch Dinge dann wie Intuition gestärkt werden. Weil das ist ja genau das, was passiert. Mhm. Wenn ich diese Angst abbaue, dann habe ich diesen Widerstand nicht mehr. Ich habe diese Hemmschwelle nicht mehr. Und plötzlich mache ich andere Erfahrungen. Ja, in meinem Gehirn werden plötzlich andere neuronale Netzwerke aktiviert und ich merke, hey, es ist ja gar nicht so furchtbar, so ein Mitarbeitergespräch zu führen. Und am Ende haben wir vielleicht jemanden da sitzen, habe ich tatsächlich auch schon erlebt, der mir sagt, gib mir ein schwieriges Mitarbeitergespräch. Ich habe total Lust drauf. Und ich sage zu mir, ja, vor 2 Jahren hatten sie noch mega Angst davor, ne? Und sowas finde ich halt super schön.
Ja, also Step by Step dann auch dahin zu kommen.
Genau.
Jetzt sprechen wir schon selber so klare Dinge. Was ich mich frage, ist, wenn du da reinkommst, die Leute werden dir ja nicht so eine Top-5-Liste sagen, so Mitarbeitergespräche funktionieren irgendwie nicht, Feedback geben, Fehlerkultur, sind wir irgendwie nicht gut, kannst du bitte daran arbeiten, sondern das wird ja eher so unterschwellig wahrscheinlich da sein, das ganze Thema. Wie kitzelst du das aus diesen Leuten heraus? Nimm uns mal so mit in dieser Reise, dieser Transformation, in dieser ersten Analyse, dass die Leute darauf kommen, dass das dann am Ende des Tages eine Herausforderung oder ein Problem ist.
Also wenn ich jetzt mit dem Team spreche, mache ich oftmals auch Einzelgespräche mit Teammitgliedern und frage da auch einfach mal so ein bisschen tiefer nach, ne, wo sie zum Beispiel sagen, okay, das macht mir gar keinen Spaß oder in der Situation fühle ich mich unwohl. Ich frage dann auch bewusst mal in Richtung Führungsbeziehung und es gibt dann schon Teammitglieder, die sich öffnen und die dann auch bewusst von Situationen erzählen. Und wenn man das mit mehreren Menschen aus der Organisation macht, dann kriegt man irgendwann ja so ein Bild und kann dann eben auch verstehen, okay, das könnte ein Hebel sein. Wenn wir hier ansetzen, dann kann sich da was bewegen, ne? Und das kann jetzt im Kleinen sein, wenn mir Teammitglieder sagen, hey, unsere Führungskraft, die macht einmal im Jahr mit uns ein Mitarbeiter Jahresgespräch. Nee. Und ansonsten kriegen wir nie eine Rückmeldung. Ich habe noch nie ein Feedback bekommen, ne? Und dann, wenn ich das natürlich von mehreren höre, dann ist mir sofort klar, okay, wir müssen da irgendwie daran arbeiten, dass Feedback etabliert wird oder wie auch immer. Und ich glaube, das ist ein bisschen so wie Puzzeln, ne? Also mit jedem Gespräch gewinnen wir quasi neue Erkenntnisse und können das dann am Ende zu so einem Gesamtbild zusammenfügen und dann eben auch Vorschläge machen, zu sagen, okay, wir haben das und das und das gehört. Unserer Meinung nach würde es Sinn ergeben, mit diesem Thema zu starten, weil. Ne? Und das ist auch immer ziemlich unterschiedlich, ehrlich gesagt, was da so bei rauskommt. Aber ich glaube, es steht und fällt damit, dass sich Menschen öffnen, dass sich Menschen zeigen und auch bereit sind, Missstände anzusprechen.
Dafür hilft es, glaube ich, dann auch, so einen Blick von außen zu haben, wie du ihn dann auch mit reinbringst. Wenn man dann zu stark Skin in the Game ist, also Teil des Teams ist, dann erkennt man vielleicht auch einfach nach etlichen Jahren nicht mehr, dass dann einzelne Bausteine nicht so gut funktionieren. Man macht dann halt diese Mitarbeitergespräche halt seit 8 Jahren und dann macht man irgendwie so einen Haken dran und sagt halt so, ja, ist halt so und läuft halt immer so und müssen wir jetzt irgendwie nicht mehr in Frage stellen. Da ist es natürlich einfacher, wenn man von außen kommt und einfach erstmal diese ganzen Muster irgendwie schon mal gesehen hat in vielen Teams und dann ja auch so ein paar ketzerische Fragen ab und zu auch mal stellen kann, um herauszuskitzeln, hey, ist da irgendwas? Und dann kriegst du ja mit in den Antworten, wie du es gerade schon gesagt hast, könnte da was sein und wie das mit der Puzzle-Metapher dann halt so gut funktioniert. Du hast halt schon ganz oft gepuzzelt und dann gibt es halt einfach Muster, die man dann erkennt und gucken kann, welche Bausteine da an welcher Stelle dann entsprechend auch helfen könnten, in so ein Team dann auch ein bisschen einzugreifen. Ein Baustein, den du immer wieder oder den du seit einiger Zeit jetzt mit reinbringst, du hast ganz, ganz am Anfang erwähnt, sind Alpakas. Du hast ich glaube, du hast eine kleine Farm, du hast ein paar Alpakas und du bringst das in das Thema Führungskräfteentwicklung oder auch Teamentwicklung mit rein. Das musst du mal erklären. Zum einen, warum Alpakas und was machst du mit denen?
Ja, also ja, ich habe so eine Art kleine Farm tatsächlich. Also es sind 13 Alpakas, 2 davon sind Therapie-Alpakas, die mir gehören. Und der Rest gehört dem Farmbesitzer sozusagen. Warum Alpakas? Ja, also ich wollte auf jeden Fall Tiere, die unser Verhalten spiegeln. Und das tun Alpakas genauso wie Pferde, mit dem Unterschied, dass sie kleiner sind und nicht so bedrohlich wie Pferde. Und wenn sie sind ja auch Fluchttiere, das heißt, wenn es einen Fluchtreflex gibt, und ist das natürlich bei einem Alpaka milder als bei einem Pferd. Das heißt, die Verletzungsgefahr ist natürlich auch viel geringer, weshalb ich mich für die Alpakas entschieden habe. Und was super spannend ist, Alpakas achten auf Energie, auf Klarheit und auf kongruentes Verhalten. Das heißt, ich kann zum Beispiel zu dem Tier sagen, ja, du bist ein super liebes Alpaka, lauf doch mal mit mir mit. Aber wenn meine Körpersprache nicht kongruent ist, so wie ich mich bewege oder wenn ich nicht genug Vertrauen ausstrahle, dann spiegelt das Tier sofort. Dann wird es nämlich keinen Schritt tun. Ja, also das ist eben super spannend, das in der Führungskräfteentwicklung, Führungskräftecoaching einzusetzen oder eben auch mit Teams. Also es, dadurch, dass es ja viele sind, kann man natürlich auch super mit Teams, mit Alpakas arbeiten und zu gucken, wie arbeitet denn ein Team zusammen? Schafft es zum Beispiel ein Team, eine Alpaka-Herde zu treiben, ohne die Herde in Stress zu versetzen, die in eine Ecke zu treiben, die auch dort zu halten? Wie arbeitet das Team zusammen? Wie finden die denn raus, wie Alpakas funktionieren? Wie kann man die denn antreiben? Es funktioniert natürlich bisschen anders als bei Schafen und so weiter. Ne? Und da kann man eben auch, wie du vorhin schon gesagt hast, Muster erkennen in der Kommunikation, in der Zusammenarbeit. Und deswegen setzen wir die eben super gerne ein als Ergänzung bei der Team- und bei der Führungskräfteentwicklung.
Stell mir da gerade so ein lustiges Bild vor, wie die Leute auf der Farm hocken und versuchen dann, die Alpakas zu überreden, sich zu bewegen. Guckst du dann so ein bisschen so therapeutisch von außen drauf und versuchst dann auch so Muster zu erkennen, wie verhalten sich Leute, wie ich sag jetzt mal, energischer, aggressiver, vorsichtiger, vielleicht im Team, nicht im Team, die Leute dann auf die Tiere zugehen und dann versuchen sozusagen ihren Auftrag, zum Beispiel die Tiere von A nach B zu bewegen, und dann auch umsetzen. Da kennt man dann sofort so ein Muster, wie sich so ein Team dann in sich dann verhält. So der eine, der dann sofort losprescht, die andere, die dann erstmal sagt, lass uns erstmal besprechen, keine Ahnung. Also erkennt man dann genau solche Muster?
Ja, absolut. Ja, also es gibt zum Beispiel Teams, da erkenne ich sofort, jeder macht sein eigenes Ding. Also da wusste ich sofort, das ist ein Team, die haben zum Beispiel kein klares Ziel, die haben kein klares Miteinander, jeder hat seine einzelne Aufgabe und die haben auch genau auf der Alpaka-Weide so agiert. Also jeder hat es für sich alleine versucht und es hat auch relativ lang gedauert, bis sie gemerkt haben, okay, alleine werden wir es nicht schaffen, sondern wir müssen zusammenarbeiten. Oder genau das, was du sagst, die Führungskraft, die dann sagt, so, wir besprechen uns jetzt erst einmal, wie wir vorgehen. Und dann habe ich natürlich gesagt, das ist jetzt super spannend. dieses Muster habe ich relativ schnell erkannt und habe dann zu diesem Team gesagt, die nächste Aufgabe macht ihr bitte, ohne euch miteinander zu unterhalten. Mhm. Und ihr gebt euch nur nonverbale Signale. Und das war natürlich für das Team dann schon ein bisschen raus aus der Komfortzone, weil sie konnten sich nicht absprechen, sie mussten direkt loslegen und durften nur auf nonverbale und Körpersignale achten. Und das war natürlich auch dann super spannend. Und so ist es eben auch im Führungskräfte-Coaching. Also die Tiere sind ja genauso unterschiedlich wie die Teammitglieder. Das kann man sich jetzt schwer vorstellen, aber jedes Alpaka hat ja auch eine Persönlichkeit. Und so kann ich natürlich die Tiere dann auch den Teammitgliedern zuordnen. Ne? Wenn mir zum Beispiel jemand sagt, meine Superkraft ist Gelassenheit und ich habe ein Tier, das hat ADHS, das ist ein sehr aufgeregtes Tier. Und dann dachte ich mir, super, wenn deine Superkraft Gelassenheit ist und du das auch so hervorhebst, dann gucken wir doch mal, ob das stimmt. Dann kriegst du eben genau dieses Tier. Ne? Und dann schauen wir mal, ob du das auf das Tier übertragen kannst. Oder wenn Führungskräfte sehr dominant sind, dann kriegen die von mir natürlich auch ein dominantes Tier. Und dann sieht man schon, okay, führt diese Führungskraft nur über Dominanz, dann wird das Alpaka sich überhaupt nicht bewegen. Ne? Also es ist auch manchmal lustig zu sehen, wenn ich dann sage, wir machen jetzt ein Führtraining mit dem Alpaka und dann wird an diesem Tier rumgezerrt, weil man denkt, man kann mit Kraft was erreichen. Aber das funktioniert halt so gar nicht, weil das Tier achtet ja auf Stimmigkeit. Und dann wurde auch schon der Vorwurf erhoben, das Tier sei kaputt, das möchte nicht gehen. Und das ist dann immer super spannend für uns als Coaches zu sagen, okay, dann übernehme ich mal kurz dein Tier. Und wenn es dann halt eben mit mir sofort losläuft, dann merke ich, okay, es liegt ja jetzt heute nicht am Tier, sondern es liegt tatsächlich an der Führungskraft, die mit diesem Tier eben gerade versucht, eine gewisse Übung zu machen. Ja, und das Gute ist halt, das ist dieses erlebnisorientierte Lernen. Ne? Du kriegst halt sofort ein Feedback vom Tier und kannst in deinem Verhalten versuchen, dann etwas zu verändern und zu gucken, kann ich diese Übung jetzt mit dem Tier ausführen, wo ich jetzt irgendwas in mir geändert habe, sei es jetzt in meiner inneren Einstellung, in meiner Körperhaltung. Und du kriegst halt ein super schnelles Feedback und deswegen ist es halt dieses, wie soll ich sagen, super effiziente und erlebnisorientierte Lernen.
Ja, und man kann natürlich sofort im Team darüber sprechen, was lief gut, was lief schlecht, woran können wir arbeiten. Du kannst sehr, sehr schnell dann auch ein Feedback geben am Ende des Tages und sagen, guck mal. Und dann kann man es dann wiederum auch auf den Job, auf die Rolle, aufs Team dann auch zurückübertragen und sagen, guck mal, das Muster habe ich jetzt von außen hier beobachtet. Das ist ein schöner Ansatz. Muss ich mal gucken, ob ich das Leuten mal ein bisschen vorschlage. Ich stelle mir auf jeden Fall sehr lustig vor, wenn man das von außen beobachten kann und dann schon, ich meine, du kennst ja dann, das ist wahrscheinlich auch nicht der erste Tag, sondern du wirst das Team wahrscheinlich ja auch schon vorher kennen. Das heißt, du wirst ja wahrscheinlich auch schon gewisse Muster im Kopf haben, die sich dann eventuell wahrscheinlich eins zu eins dann auch auf dem Feld mit den Alpakas dann bestätigen oder auch im Zweifel dann nicht bestätigen, weil sie sich dann plötzlich doch anders verhalten. Aber das ist ja auch eine Challenge für dich, um zu gucken, hey, ist mein Muster, was ich in meinem Kopf habe, dann auch richtig oder habe ich da vielleicht auch ein bisschen falsch gewertet über das Team, sondern habt ihr vielleicht ein falsches Muster auch erkannt. Also von daher auch eine gute Challenge für dich als Coach, aber auch für das Team im Gesamtkontext dann am Ende auch an den richtigen Themen zu arbeiten und da auch den Fokuspunkt dann auch zu setzen.
Ja, absolut.
Ja, spannend. Also ich stelle mir das sehr, sehr cool vor. Also falls ihr das mal ausprobieren wollt, die Kontaktdaten, dazu findet ihr natürlich wie immer unten in den Shownotes, dann könnt ihr euch das alles einmal raussuchen, wenn ihr sagt, okay, das brauchen wir jetzt auch dringend mal als Team-Event, um da ein bisschen was zu lernen und uns mal weiterzubilden in dieser Richtung, dann probiert doch einfach mal Alpakas aus. Also das nächste Team-Event wird keine Alpakas-Wanderung, was man ja häufig so gerne macht, sondern ein Teamentwicklungsevent mit Alpakas und dann könnt ihr mir sehr, sehr gerne mal berichten, wie das so war, was dabei herausgekommen ist. Lass uns zum Abschluss noch mal so ein bisschen drüber sprechen. Was sollten so Fokuspunkte aktuell sein, woran ich definitiv arbeiten sollte? Jetzt haben wir so die letzten anderthalb Jahre viel an dem Thema Transformation gearbeitet. Jetzt stecken wir immer noch irgendwie so ein bisschen mit drin. Jetzt kann man irgendwie Zahlen sich angucken, wie die Wirtschaft sich gerade entwickelt, dass viele Firmen sich verändern, viele Leute schmeißen oder viele Firmen schmeißen auch Leute raus. Dann gibt es das Thema KI, wo viele Veränderungen dann auch stattfinden. Dann merken wir einfach auch einen sehr globalen Druck. Jetzt kommt wieder das Thema Trump und Grönland irgendwie gerade auf. Also es gibt sozusagen immer ja auch ganz viel Herausforderungen auf der Welt, mit denen man umzugehen hat als Firma. Jetzt kommt wieder das Thema Zollpolitik ja dann auch plötzlich auf und wir nehmen gerade hier am 20. Januar auf. Jetzt ist das Thema Jahresplanung, die ich vielleicht gemacht habe, nach 20 Tagen schon wieder komplett hinfällig, weil sich da alles wieder verändern kann. Was glaubst du, worauf sollte so ein Team sich konzentrieren in solchen unsicheren Zeiten, wenn du jetzt so 3 Tipps mitgeben könntest, auch wenn du das Team jetzt nicht kennst, womit sie sich auf jeden Fall mal beschäftigen sollten?
Also ein Thema ist für mich das Thema Menschlichkeit. Wirklich zu sagen, ich zeige mich in meinem Team als Mensch und ich möchte auch als Mensch wahrgenommen werden mit allen meinen Ecken und Kanten, dass ich mich eben im Team aufgehoben und wertgeschätzt fühle. Ich glaube, das ist zentral in dieser Zeit, wo es so viele Unsicherheiten gibt. Das Zweite, was ich wichtig finde, ist das Thema Perspektivwechsel. Also, dass man wirklich sich mal von außen betrachtet. Da gehört mit Sicherheit auch das Thema Coaching dazu und das Thema Reflexion, Selbstreflexion, aber auch das Thema Feedback, weil ich glaube, dass es eng mit dem Thema von Weiterentwicklung zusammenhängt. Ich glaube, das ist auch wirklich zentral, zu sagen, okay, ich bleibe nicht auf der Stelle stehen, sondern wir im Team oder ich als Führungskraft, wir müssen uns einfach weiterentwickeln, um anschlussfähig zu bleiben im Markt, aber auch anschlussfähig, was die Arbeitsfähigkeit von einem selber angeht. Und das, glaube ich, ist ein ganz, ganz zentraler Skill, der einfach nie verloren gehen sollte.
Ja, definitiv. Ihr merkt, es endet niemals. Also es gibt immer Dinge, die wir tun können und Dinge, an denen wir arbeiten können. Auch heute sind wir hoffnungsvoll wieder einen Schritt in die richtige Richtung gelaufen und haben etwas über Teamentwicklung, über das Thema Performance gelernt, über das Thema Selbstführung, über das Thema Führung, aber auch über das Thema Alpakas, wie man die sehr sinnstiftend für die Teamentwicklung einsetzen kann. Ihr merkt auch, so wie Jennifer das gesagt hat, es sind manchmal gar nicht die ganz großen Dinge, an denen man arbeiten muss, sondern manchmal sind es auch die kleinen Themen, wie Rollendefinition oder einzelne Skills, die auch in diesen Rollen zu drin sind, wie man die auch einfach mal bespricht, wer führt sie aus in dem Team, welche Formate gibt es, wie wird kommuniziert. Klingt alles so basic, für viele Teams ist das, glaube ich, auch basic, viele Teams sind über so einen Schritt dann auch schon hinaus. Es gibt aber auch noch viele Teams, die genau an solchen Stellen, gerade neue Teams oder Teams, die bisher vielleicht noch nicht so crossfunktional zusammengearbeitet haben, dann jetzt vor solchen Herausforderungen stehen. Und all diese Themen müssen wir betrachten, all diese Themen werden wir hier in dem Podcast natürlich immer wieder auf den Tisch bringen, damit ihr ein bisschen Inspiration bekommt, woran ihr arbeiten könnt, was ihr machen könnt und worüber ihr vor allem auch mal nachdenken sollt. Versetzt euch mal in die Lage von eurem Team. Läuft da gerade alles oder könntet ihr auch eine Hitliste machen von Dingen, wo ihr euch vielleicht gerade als Team oder auch als Einzelperson gerade schwer tut? Falls ihr so eine Liste habt oder vielleicht denkt, hey, da ist ein Punkt, der funktioniert gerade nicht so gut, dann schreibt uns beiden doch sehr, sehr gerne einmal. Dann können wir mit euch nochmal telefonieren oder nochmal drüber sprechen, was denn eure Top 3 Punkte sind, die im Team vielleicht gerade verändert werden könnten. Und vielleicht kann euch da die Jennifer mit ein paar Gastern helfen. Oder ihr ruft hier an und wir gucken mal, ob wir nicht noch ein Stück Software mit reinbringen können, wenn ihr von den Alpakas dann wieder zurückgekommen seid. Und vielleicht können wir da den KI-Agenten noch implementieren, der vielleicht euch jeden Tag noch ein paar Reflexionsfragen aufgrund eurer einzelnen Teamsituation dann liefert. Und bis dahin, Jennifer, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, du bleibst auch weiterhin treue Hörerin und schaust, was andere Leute so erzählen. Falls ihr auch mal Lust habt, wie die Jennifer und jetzt gerade zuhören, sagt so, hey, ich habe auch Lust, mal mit dir drüber zu sprechen, lieber Florian, was man so tun kann, wie man ein Team weiterentwickeln kann, wie das mit dem Thema KI aussieht, wie man Führungskräfteentwicklung machen kann, etc. Also irgendein Arbeitsthema habt, dann schreibt mir doch sehr, sehr gerne einfach mal auf LinkedIn oder an modernwork@seibert.group und dann setzen wir uns hier auch einmal digital zusammen und sprechen darüber, wie wir die Arbeitswelt ein bisschen gemeinsam besser machen können. Und bis dahin würde ich sagen, hören wir uns und sehen wir uns nächste Woche wieder. Jennifer, dir vielen Dank, euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin, macht's gut.